Hey, hey und herzlich willkommen beim Schauplatz Podcast. Zum ersten Mal alle drei in einem Raum und zum letzten Mal. Spoilerwarnung Ende.
Stimmt nicht ganz. Bei der Berlinale Folge waren wir auch zu dritt in einem
nicht
Raum.
Nicht in einem Raum.
Ach nee, da haben wir telefoniert, ne, mit dir.
Siehste?
Ah, fuck.
So, und da zeigt sich auch schon die Dynamik einer Dreierfolge. Es wird eine Laberfolge. Und wir haben eine Stunde angesetzt und wenn ihr in 8 Stunden wieder aufgewacht seid und Eugen beim zweiten Film angelangt ist, dann muss ja Eugen dir, die du das jetzt hörst, ein Bier ausgeben. Einfach beim Ambeugen, keine Ahnung, ich habe es bis heute nicht kapiert,
sein Instagram.
Einfach stalken bei Schauplatz Podcast und irgendwas mit Ambeugen und er schickt das Bier dann per Post zu. Herzlich willkommen, mein Name ist Nikolas Benjamin Pusse und ich bin heute Abend euer Moderator, aber ich habe noch zwei andere an Bord und zwar den
Eugen.
Und das Beste kommt am Schluss, die Legende, die ikonische Mastermindin der Indie-Horror-Kurzfilm-Regie aus Oberösterreich, heute live in Berlin, eigentlich schon mit dem 1C-Deutschtest eingebürgert. Selina Motherfucking Sonderman und jetzt kriegt die Folge hier eine Parental Advisory Warnung und ihr wisst, explizite Lyrik. Hallo Selina Sondermann!
Hallo, vielen Dank für diese charmante Ankündigung. Dann starte ich auch gleich. Eugen hat es ja schon mal angeteased in einer unserer Recap-Folgen. Taika Waititis neuerster Film kommt am 4. Januar in die Kinos und wir hatten das Glück, bei der Premiere dabei sein zu dürfen. Und ein ganz großes Danke geht raus an Leonora, die nämlich ein Danke. Interview mit uns führen durfte, mit Taika.
Genau. Für uns. Mit uns wäre auch eine Ehre, eigentlich.
So, und wenn ihr das hört, 2024, dann ist es 10 Jahre her, dass Deutschland Fußballweltmeister wurde. Im selben Sommer, als Deutschland sich den Titel in Brasilien erkämpfte, kam ja X-Men's Days of Future Past in die Kinos. Und mit diesem Phänomen, dass im Sommer eben entweder Leute Fußball oder X-Men geguckt haben, stieg auch die Anzahl der X-Men-Fanfiction. Und dabei die Alternative Universes, in denen auch Fußball gespielt wurde. Warum weiß ich das? Weil ich zugegebenermaßen da einiges gelesen habe. Und ich fand es seitdem eine spannende Idee, diese prime-europäischen Gene, irisch-deutsch, in irgendwie eine Fußballstory zu packen. Ich muss es nicht mehr machen, Taika Waititi ist mir zuvor gekommen. Next Goal Wins startet am 4. Januar in den deutschen Kinos, basierend auf der wahren Geschichte von amerikanisch Samoa, die höchste Niederlage, die jemals aufgezeichnet wurde im internationalen Fußball, einkassiert haben gegen Australien, wird für die praktisch ein niederländischer Coach angeheuert, in der Hoffnung, dass der dem Team endlich mal zu einem Sieg oder wenigstens mal zu einem Tor verhelfen kann. Es ist ein sehr herzerwärmender Film. Was mir so imponiert hat, ist, bei der Premiere gingen die Leute bei den Fußballszenen ab, als wären sie im Stadion. Also das muss man wirklich Taika lassen. Für jemand, der nicht so fußballinteressiert ist, hat er die Fußballsegmente hervorragend inszeniert. Aber mal ganz abgesehen von diesem David Goliath typischen Außenseiterfilm, das Herzstück des Films ist eine sehr menschliche Geschichte rund um Jaya, eine Mitspielerin in Thomas Rongens Team, eine Fafafine, denn in der samoanischen Kultur gibt es mehr als 2 Geschlechter und damit muss Rongen auch erstmal klarkommen. Und hier wieder ganz großes Kompliment an Waititi, dass er sich nicht unbedingt einen Kopf drüber macht, wie Rongen das auf seine Weise klärt, denn in Realität ist es einfach ein Fakt, mit dem er zu leben hat. Also da gibt es gar nichts groß rum zu diskutieren. Was er selber dazu sagt, das hört ihr jetzt hier. Die liebe Leonora war nämlich für uns bei dem Interview mit Taika.
Yeah, that's why there's no speech in the movie about it. And there's no big, long description about it, because that's a very Hollywood style. And the only description is they're like flowers. That's it. Because simple. Your job simple. Is to figure it out, and it's like, I think that's pretty self-explanatory.
Yeah.
And it's like...
It's great to explain it.
Yeah, and it's also like, we shouldn't be trying to explain everything and all the time. It's like, it's a culture that accepted it, you know, a very, very long time ago, while the West is still trying to like control people's bodies and like control other people. Mm-hmm. It's like, it's way less effort and way less of a hassle to just accept and go deal with your own shit.
Wenn ich Leuten zu erklären versuche, dass ich zwar Fußballfan bin, aber Clubfußball nicht unbedingt so toll finde, sondern einfach mehr auf die internationalen Turniere stehe, dann habe ich ab jetzt Taika, der mir hier in meiner Meinung den Rücken stärkt.
No, I'm not a fan of football. I like rugby, but I do appreciate football. I'm a fan of international games, World Cup games, those tournaments. Because I think World Cups are great in any sport, because it's the best of the country against the best of another country, and I think that's
like in Harry Potter.
It's like anything. And
Und warum macht dann einen Film über Fußball?
The main thing in the story for me was Jaya.
So the human factor.
Kind of. Yeah. The people. It was the people and their stories, and I just. I wanted to be back home around Pacific Islanders, and I wanted to tell stories that were unique to us, and wanted to showcase parts of the culture that were very unique and I think very special to us, like Bafafine culture, and just various parts of the island. And I think that the football part of it was just like, it's sort of like another character, but it's not the main character.
Und zu guter Letzt hat er sich noch dazu geäußert, dass Armie Hammer rausgeschnitten und mit Will Arnett ersetzt werden musste.
It was easy because that role was very small, and I'd already cut a lot of parts out of the film when this was happening, and also we don't know exactly what the hell happened, so I'm not going to judge anybody for anything because everyone can be judged.
An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an die Agentur Schmidt-Schumacher für die Möglichkeit, den Film vorab zu sichten und Taika ein paar Fragen zu stellen. Und auch ganz lieben Dank an Leonore.
Wir sind nämlich mitten im Dezember-Recap angelangt, genau. Sagen wir mal, um erstmal anzumoderieren, was wir hier gerade machen. Es gibt erstmal einen kleinen Dezember-Recap für euch und danach werden Selina und ich euch unsere Best-of des Jahres präsentieren, Top 10, ne? Und Nikos kommt da nochmal separat.
Genau, ich mache nochmal eine separate Jahres-Best-of-Folge, wahrscheinlich mit der Maria, die ihr auch schon gehört habt, weil ich noch ein paar Kandidaten nicht gesehen habe und auch nicht so viel Zeit hatte, mich vorzubereiten. Aber apropos Vorbereitung, ihr kennt mich, ich bin der, der niemals irgendwas skripten würde oder ablesen würde. Also starten wir mit meinen drei Filmen, eigentlich jetzt nicht so wirklich gerankt. Leave the World Behind bei Netflix ist einer von diesen Filmen und der ist ein bisschen weniger irrwitzig als Don't Look Up, aber auch wieder so ein Film, wo Netflix das Jahr mit einem einer Endzeitgeschichte beendet. Der hat eine sehr starke DarstellerInnen-Riege und ja, also die Standard 45 Minuten zu viel für so eine Eigenproduktion vom Streaming-Reason, aber man wird durchgehend bei der Stange gehalten und die Zeit vergeht eigentlich relativ schnell. Das Szenario erinnert so ein bisschen an Barbarian am Anfang und vielleicht auch an Knock at the Cabin, entwickelt sich dann aber zu einem mehr Breitband-Dystopie-Mystery-Thriller von diesen Kammerspiel-Aspekten am Anfang. Ja, und der hat die altbewährten Zutaten für das Genre, abstürzende Flugzeuge, Massenkarambolagen, Tiere, die überwitzige Sachen machen und ähnlich chaotisch und inkohärent wie die Dinge, die hier geschehen vor der Kamera, ist auch die Arbeit von der Kamera selbst. Die passt sich aber für mich ganz gut dem unvorhersehbaren, wenn man die literarische Vorlage nicht kennt, so wie ich, an. Da wird oft drüber gesprochen bei anderen Podcasts über diese wirre Kameraarbeit, aber ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam. Und ja, der Plot wirft immer mehr Fragen auf, What-the-fuck-Momente mit einer What-the-fuck-Cinematografie, das passt doch eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht sind es am Ende dann noch zu viele lose Enden, die im Verlauf der fast 2,5 Stunden ausgeworfen werden und zu keinem wirklich befriedigenden Ende führen. Oder eine für die Spieldauer zufahrige und halboffene Auflösung. Trotzdem macht Leave the World Behind Spaß und sieht vor allem immer dann wundervoll aus, wenn der Action-Bombast überhand nimmt und Szenen wie das unaufhaltsam auf den Strand zukommende Riesenschiff bleiben in Erinnerung. Ihr habt den auch gesehen, oder?
Ich habe den gesehen. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Noch nicht.
Ich fand den auch sehr unterhaltsam. Gerade auch, er hat mich direkt von Anfang an gepackt, da, sag ich mal, dieser Anfang mit dem Schiff so ähnlich mir genau diesen Sommer passiert ist. Da kam auf einmal ein großes Schiff immer näher, so ein fetter Tanker, näher und näher und näher. Ist aber nicht auf den Strand gefahren, aber sehr nah stehen geblieben und dann 2-3 Tage da geblieben. Und dafür hatte der Film mich direkt bei Laune. Und ich muss sagen, der Aspekt, dass die Obamas den hier produziert haben, macht den für mich so viel unheimlicher, sag ich mal, im Sinne der Auflösung, die ja viele enttäuscht hat, hat dadurch irgendwie bei mir noch ein bisschen mehr in die Magengrube gehittet, weil wenn einer weiß, was da eigentlich vor sich geht, dann ist es ja Obama und das verleiht dem irgendwie so einen gruselig reellen Touch. So, aber
krasser Aspekt, so weit denke ich gar nicht, ey, stimmt.
Aber an sich finde ich auch, läuft ja gut durch, ist ein bisschen lang geraten, aber die Darsteller sind alle gut. Ja? Genau. So, ich habe jetzt hier wieder im Dezember bei den Recap einfach die Filme dabei, die ich für euch vorab sehen konnte. So, jetzt ist der Film schon, 2 von den 3 Filmen sind jetzt schon draußen. Ich habe Rebel Moon gesehen. Da ist vielleicht ganz gut, dass ich da auch nicht so viel vorab drüber geredet habe.
Dass ich nicht gesehen habe. Gut, dass du es... Einer muss es ja machen.
Ne? Einer muss es machen, ja. Es ist
das, echt. Das ist der Unterschied. Also ich mache einen Podcast, weil ich Filme mag und davon erzählen will. Der Eugen, der ist sich für nichts zu schade. Aber ja, go for it.
Ja, Rebel Moon. Also ich weiß nicht ganz genau, was Zack Snyder dabei geritten hat. Es ist halt wirklich ein Abklatsch von jeder Science-Fiction- und Fantasy-Welt, die man in jedem Medium bekommen hat. Das ist halt, das ist auch nicht irgendwie geil, dann zu sehen, so, boah, ach, schau mal, hier haben wir das, sondern es ist so, dein Ernst? Es ist so krass, dass es schon wirklich plagiativ wirkt. Es geht halt um Rebellen, ein Rebellenstern wird von einem Imperium angegriffen. Und dann gilt es halt, sich zu verteidigen. So, das kennt man schon. Es ist Zack Snyder Star Wars, kann jeder auf Netflix gucken. Also, ich fand es einfach nur gähnend langweilig und erschreckend, wie furchtbar The Volume mittlerweile aussieht. Schlimmer als jede Greenscreen-Hölle. Cast leider absolut verschenkt und auch nicht gut. Ja. Mehr habe ich dazu leider gar nicht zu sagen.
Ich kann dazu sagen, dass man mit Helge Schneiders Jagd auf Nihil Baxter, wo Doc Snyder auf Jagd nach einem Verbrecher ist, den besseren Snyder-Film sehen kann. Aber ja.
Nur vielleicht noch ergänzenswert. Ich finde es ein bisschen schade, dass Netflix jetzt auch ihren eigenen Snyder-Cut-Moment haben möchte, indem sie vor Release des Films ankündigen, dass ein Snyder-Cut in R-Rated kommen wird. Also sehen wir hier vielleicht eine beabsichtigt schlechte Fassung, was mich noch Fragen hat, zurücklassen würde. Nächsten Sommer gibt es dann den.
Ich würde halt gern einen Zack Snyder, Helge Schneider, Doc Snyder Film sehen. So Praxis Dr. Hasenbein in so einer Chrom-Optik. So mit so Zeitlupen und Sixpacks und so das und mit Orgelspiel und mit Peterchen, der den Ball in Zeitlupe gegen die Wand wirft. Genau. Ihr kennt Praxis Dr. Hasenbein nicht?
Nee.
Ach Leute, also wirklich, ey. Also, naja, da ist Craxis Terror euch einen Schritt voraus, weil dem habe ich den gezeigt, als Nummer 1 deutsches Kulturgut. Ich bin sozusagen das wandelnde Goethe-Institut. Okay, Selina, dein.
Ich habe gerade die ganze krampfhaft überlegt, wie ich jetzt eine Überleitung finde. Ist mir nicht gelungen. Deutsches Kulturgut trifft es nicht ganz, weil die Serie ist amerikanisch, aber mein innerer Monk hat sich hier so in den deutschen Sprachgebrauch eingereiht, wegen der Serie Monk. Und da gab es jetzt dieses Jahr Mr. Monk's Last Case. Das habe ich jetzt im Dezember geguckt auf Peacock mit VPN. Der kommt demnächst auch irgendwie, warte mal, Peacock ist...
Das klingt wie immer pervers.
Sky, Peacock, genau.
Peacock klingt eklig.
V. Das ist ein V.
Ja, ich weiß, aber es klingt trotzdem eklig.
Ja,
irgendwie.
Ich verstehe
es. Penis.
Okay. Also, Mr. Monk... unser liebster Detektiv mit OCD und allen möglichen autistischen Eigenheiten. Der ist wieder da und viele haben ja während der Pandemie diesen Faible für Desinfektionsmittel, Leute meiden, Mindestabstand halten. Das hatte ja Monk schon vorgemacht und während der Pandemie gab es auch einen kurzen Comedy-Sketch, der dann rauskam. Und jetzt wurde aufgegriffen, wie es denn Mr. Monk in der Pandemie ging. Und ihm ging es in ganze Ecken schlechter, als wir ihn zurückgelassen haben mit Beendigung der 8. Staffel. Und das fand ich richtig spannend, weil viele dieser Reunion-Sachen natürlich ganz herzergreifend aufgebaut sind mit, wir sehen die nochmal, denen geht's allen gut, so eine versöhnlichere Note haben. Und der Film halt auch die düsteren Seiten des Lebens aufgreift, wie es eben einem Menschen, der schon Schwierigkeiten im Leben hat, durch diese Pandemie nochmal aus der Bahn geworfen wird. Dafür fand ich das wirklich erstaunlich ehrlich und den Zuschauer ernst nehmen. Das hat mir sehr gefallen. Genau, wie gesagt, kommt wahrscheinlich demnächst auf eine Sky-Plattform. Ich kann ihn nur sehr empfehlen, auch wenn der eigentliche Kriminalfall dann doch nicht so ganz mithalten kann mit denen aus der Serie.
Sehr schön. Jetzt hat mein Nachbar gerade Musik angemacht. Keine Ahnung, ob man das hört oder nicht. Ist ein sehr toller Nachbar. Kann wunderbar um 3 Uhr nachts bei 130 Dezibel Queen-Lieder singen. Respekt dafür. Ich würde dann jetzt mal nochmal noch einen Film raushauen, weil gerade, gute Überleitung, Maestro. Da geht es auch um jemanden, der sich um tolle Musik kümmert. Die Leonard Bernstein Verfilmung von Bradley Cooper, der nach A Star is Born es wieder sehr gut drauf hat, sich selbst sehr geil zu inszenieren und sich, was sagt ihr dazu? Seid ihr noch da?
Der sich auf sich selbst seine eigene Inszenierung aufgeilt.
Ja, schon. Ja. Also der schreibt schon so die Sachen so, dass er da abliefern kann so ein bisschen und sich ein bisschen austoben kann. Kann man drüber diskutieren, wenn er da immer so ein bisschen auf die Kacke hauen will und so viele Facetten wie möglich auf einmal zeigen will. Aber dass Carey Mulligan hier einfach zum Niederknien spielt und dafür eben nicht wie Bradley Cooper die große Geste braucht, das ist eigentlich fast objektiv feststellbar.
Aber immerhin von Cooper den Raum bekommt.
Genau. Und ich finde es wirklich auch sehr faszinierend in dieser Konstellation mit Cooper, wie du sagst, dass er sie das machen lässt. Eigentlich ist sie auch die wahre Hauptdarstellerin. Da ist es halt dann interessant bei den Oscars, weil da wird sie wahrscheinlich, wenn sie als Nebendarstellerin ins Rennen geht, größere Chancen haben. Wegen Priscilla, vermute ich. Vielleicht auch wegen Zone of
Interest. Lily Gladstone.
Ach so, okay. Ja. Gut, stimmt, Lily Gladstone, ja. Stimmt, ja. Deswegen habe ich noch keinen Jahresrecap aufnehmen können, weil ich zwar tausendmal bei dem Abspann irgendwie gewartet habe, dass der Film aus, um irgendwelche Projektoren auszumachen, aber selbst noch nicht dazu gekommen bin, noch nicht die Zeit und Muße hatte, Killers of the Flower Moon zu sehen. Aber Maestro, und ich sag mal so, wenn ihr A Star is Born mochtet und dann wird der Film auch was für euch sein. Der ist jetzt nicht die ganz, ganz große Geste wie A Star is Born. Da fehlt so diese weibliche Sangespart auf eine Art. Also die Musik ist zwar auch gut und gut eingesetzt, aber so eine Lady Gaga ist dann, hat dann nochmal eine andere Strahlkraft, wenn man jetzt halt der absolute Musik-Nerd ist, finde ich. Aber keine Ahnung, was ich hier laber. Maestro. Bradley Cooper bei Netflix zu sehen, war kurz im Kino. Guckt es euch an, wenn ihr Musik-Biopics mögt.
Ja, ich bin ein großer Verfechter des Films auch. Also wie gesagt, ich finde die Kritikpunkte schon im Endeffekt alle sehr berechtigt, die der Film jetzt abbekommt. Aber ich finde das schon beachtlich, was Cooper hier gerade in der ersten Stunde inszeniert. Das ist schon alles sehr schön anzusehen, wie die Szenen jetzt alle zusammengesetzt sind und wirkt dann doch wieder ein bisschen zu überambitioniertes Projekt. Also eins von beiden Parts hätte er vielleicht rauslassen sollen, entweder die Rolle zu spielen oder die Regie. Hätte ich auch gerne nochmal von Spielberg gesehen, die Regie.
Aber was ich ganz groß fand an dem Film, war die Nase.
Aber die Maske ist, außer die Nase, ist die Maske echt nicht schlecht. Also das Altern, das fand ich ziemlich krass. Also, ja, ich mach mal weiter mit Backhead. Das kann ich ganz kurz machen. Der ist vorgestern, also am 28.12., heute ist der 30., aber wo ihr hört, ist wahrscheinlich ein bisschen später, in die deutschen Kinos gestartet. Backhead ist eine amerikanisch-französisch-deutsche Horrorfilmproduktion und ist wirklich ganz normaler Geisterbahn-Gruselhorror mit der fast exakt gleichen Prämisse wie Talk to Me.
Stimmt, das ist das das mit diesem Lost Place so ein bisschen, wo in so einem Keller irgendwelche Leichen oder irgendeine Person kann denen so Zugang?
Im Keller sitzt, Trailer gesehen. Im Keller sitzt eine Dame mit, oder ist es eine Dame? Ich glaube, es soll eine Dame sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ein Wesen mit Sack auf dem Kopf.
Vielleicht ist es genderfluid, ja, mit einem Hang mehr zum Weiblichen, oder?
Könnte es sein.
Transgeist.
Ja, egal. Es geht auf jeden Fall darum, dass wenn man Kontakt mit diesem Wesen aufnimmt, kann man halt nochmal mit Toten sprechen, genau wie mit der Hand in Talk to Me. Ich finde den Film, ich mochte den, weil es war am Anfang wirklich so, oh mein Gott, das ist Standard, das ist billiger Abklatsch, Geisterbahn, Queen Mary Flashbacks, okay. Kommt's wieder, ich erinnere an unser letzten Pre-Camp. Aber nein, das hat mir dann doch viel besser gefallen, gerade auch dieser Studio Babelsberg Look, und das muss ich wirklich mal sagen, das sieht wirklich aus wie diese Practical Effects von so einem deutschen Märchenfilm, aber in so einem US-Standard-Horrorfilm zu sehen und Berlin als Hauptrolle, es spielt in Berlin, das fand ich alles irgendwie so charmant, dass mich das dann gekriegt hat wieder, und ich habe auch meine kleinen Gruselfilmchen gern. Freya Allen ist nicht besonders gut, alle anderen Darsteller sind noch viel schlechter. Svenja Jung, die deutsche Darstellerin, könnte ich vielleicht mal herausheben, die fand ich gar nicht mal so schlecht als eine der Leichen. Es ist solider Horrorspaß. Ich glaube, mindestens der halbe Pressesaal hat den absolut gehasst. Und ich war da so, ach, ich finde den sogar stellenweise ein bisschen creepy. Ich erwische mich dabei. Wenn diese rein praktischen Effekte kriegen mich halt viel mehr. Auch wenn da am Ende komische CGI-Partikeleffekte kommen. Aber naja, guckt den mal an, wenn ihr Horrorfan seid. Entweder hasst ihr es und habt dann was zum Motzen oder eben findet den ganz nett, so wie ich.
Sehr schön.
Um bei aktuellem Kino zu bleiben, ein Rewatch ist bei mir dabei, aber der ist gerade erst neu im deutschen Kino gestartet. Perfect Days hält auch beim zweiten Mal noch wirklich alles, was er mir beim ersten Mal sich denn gegeben hat. Ist ein ganz schöner, ruhiger, gefühlvoller Film. Wim Wenders bester Film seit Paris, Texas vermutlich. Und Japans Beitrag zu den Oscars. Ich wünsche denen alles Gute und ich kann nur jedem empfehlen, dass ihr den im Kino guckt.
Habe ich vor.
Okay. Ja, ich bin auch unschlüssig. Wie gesagt, Wim Wenders ist bei mir. Paris, Texas habe ich gesehen, irgendwann so 2000, wann kam der raus? Keine Ahnung, ich hatte glaube ich so 2003 oder so gesehen. Und ich glaube, irgendwann ist der auf irgendeiner Festplatte aufgetaucht. Also das war auf jeden Fall nicht legal. Sorry, Wim, wenn du gerade zuhörst. Der war auf einmal irgendwann auf meinem Computer so da. Und den fand ich auch gut. Und dann habe ich hier mal über Berlin gesehen, als der Zuppel das wieder neu aufgemacht hat, weil es da so als Goodie für alle bei dieser ersten Veranstaltung DVDs davon gab. Und weil der Untergang da noch zu kurz, die Sichtung von der Untergang noch zu kurz davor war, bin ich gar nicht drauf klargekommen, dass auf einmal so die Stimme Hitlers jetzt ein Engel ist irgendwie. Ja, keine Ahnung. Und dann habe ich Anselm gesehen. Und fand das einerseits ganz faszinierend, ach, dieser Einsatz von 3D bei so einem Meta-Kunstausstellung, also fast gelebte Kunstausstellung irgendwie, wo diese 3D-Effekt richtig passend war, um diese Plastizität irgendwie hervorzurufen von dieser Kunst. Aber das Gelaber dazwischen, das war dann doch wieder ein bisschen zu anstrengend. Keine Ahnung, ich würde gerne wissen, wie ich Perfect Days finden würde, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Wim Wenders Film ist.
Mhm.
Könnte man denken, dass das einfach von Japaner inszeniert
wird. Versuch so reinzugehen, aber ich finde das halt so interessant, weil ich war ja bei der Premiere und da hatte Wim noch so erzählt, dass er das ja gar nicht vorhatte, dass er irgendwie über 2 Jahre an Anselm gesessen hat und seine Cutterin Pause machen wollte. Und
er musste Kurzfilme machen. Er hat einen Kurzfilm über Toto gemacht.
Er hat eine Anfrage bekommen, ob er Kurzfilme machen kann. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass diese 16 Tage für 4 Kurzabschnitte von diesen Toiletten geplant werden, ob er nicht einfach einen Spielfilm draus machen kann. Und ich bin einfach so in awe, wie man aus 16 Tagen so einen fantastischen Film machen kann. 16 Tage so einfach im Urlaub schnell mal ihr hier irgendwie, Auto und diese 4 Toilettenstationen haben wir ja jetzt bekommen, praktisch als Drehgenehmigung. Aber was dann daraus entsteht, das bewundernswert, einfach bewundernswert.
Ja, 16 Tage ist gerade 16 Tage für einen Kinofilm, 16 Tage, so viel hat meine Band gebraucht, um 3 Lieder aufzunehmen und ein Musikvideo zu drehen, ungefähr, wahrscheinlich noch länger. Und es hat auch verhältnismäßig weniger eingespielt, schätze ich mal. Also, naja. Ja, gefühlvoll wird es bei mir jetzt auch, weil mein dritter Film ist How to Have Sex. Den hatten wir hier auch schon mal. Hattet ihr den auch schon? Den hat auf jeden Fall Maria gehabt, weil Maria den beim Hamburg Film Festival
gesehen hat. Genau, also ich hatte den in Cannes gesehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich den besprochen hatte.
Okay, also ich habe den so kurz zusammengefasst als Anti-Coming-of-Age-Flatrate-Teenage-Suff-Film. Ein kreller, All-Inclusive-Plastik-Armband-Horror, immer schön neutral beobachtend und deshalb mit einer sehr unmittelbaren Wirkung. Ja, wir sehen hier so ein paar englische Kids an der Schwelle von der Jugend zum Erwachsenwerden, die in so einem ja, All-Inclusive-Mittelmeer-Ort in Griechenland ihre Partygelüste stillen. Und ja, Themen sind der Rausch und vor allem der Kater danach und die werden sehr wirklichkeitsnah eingefangen und auch die Musik passt sehr gut, weil sie manchmal absichtlich scheiße ist und im nächsten Moment aber wieder sehr weise selektiert. Und er ist auch ganz grell und bunt und der hat so eine Hitze, der Film, der wirft so eine Hitze ab, wenn man sich den anguckt, dass man selbst so einen ekligen Teenie-Schweiß auf der Stirn kriegt.
Also was mir dazu im Gedächtnis bleibt, ist eher die Debatte um Consent, die er anstößt. Also das finde ich jetzt wesentlich wichtiger zu dem Film als irgendwelche Musik.
Ja, Selina.
Okay, Entschuldigung.
Finde ich auch, aber deshalb habe ich das betont, dass er halt so neutral beobachtend ist auf eine Art irgendwie. Also
er fängt halt diesen ganzen Vibe ein und macht dann halt noch hinzu, einfach ist er ja einfach wirklich ein absolutes Lehrstück. Einfach das, aber ich finde, dass auch schon dieser Malle-Urlaub-Vibe ist da absolut drin. Plus halt, also so, was ja auch schon abstoßend genug ist, plus dann einfach noch absolutes Lehrstück in Sachen.
Ja, er fängt halt alles nur so ein und er wirft es einem so vor die Füße.
Ja.
Und ich finde es halt krass, dass er jetzt nicht irgendwie so damit arbeitet, dass jetzt, wenn jetzt vielleicht Spoilerwarnung, aber wenn so übergriffige Szenen kommen, die vom männlichen Geschlecht ausgehen, dass da jetzt nicht damit gearbeitet wird, dass dann irgendwelche fiesen Score-Töne erklingen oder sowas.
Ja.
So, und das meinte ich damit. Mhm. Also ich wollte es jetzt gar nicht ausschließen, dieses Thema des Konsens.
Aber so fließend übergeht, so in dieses Party, so und dadurch einfach so als so unangenehm normal dargestellt
und
wird.
Und auf der anderen Seite ja auch so ein bisschen weibliche Charaktere oder Figuren gibt, die ja von ihrer Freundin erwarten, so ey, komm, hast du jetzt endlich deine Jungfräulichkeit verloren und so.
Ja.
Und dass da auch von der Seite ein Druck aufgebaut wird und dass das halt wirklich sehr objektiv alles gezeigt wird. Und einfach sehr beobachtend, ohne eine Wertung und dadurch halt so eine Wirkung entfaltet.
Ja.
Habe ich das schlau gesagt?
Das hast du sehr schlau gesagt.
Ich bin ein richtiger Podcaster, cool. Oder?
Ja.
Ich habe Dream Scenario gesehen, der neue Nicolas Cage-Film, produziert von Ari Aster, inszeniert von Christopher Borgli, der auch Sick of Myself gemacht hat.
Da hat Nico, glaube ich, schon eine Folge zu gemacht, ne?
Der schrammt knapp vorbei an meinen Jahres-Top 10.
Ja.
Der war, glaube ich, Platz 1 in einem Monat.
Genau.
Anfang des Jahres.
Jetzt halt sein neuer, der auch auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen sein wird. Sie handelt von einem Professor, in welchem Fach? Psychologie?
Oh je, Mini. Ich glaube eher so irgendwas Soziologie. Oh Gott.
Wissen wir nicht ganz genau. Liegt vielleicht aber auch ein bisschen am Film. Der macht ganz schnell seine Prämisse klar. Dieser Mann taucht in den Träumen von allen möglichen Menschen auf der Welt auf. Und wird dadurch erstmal zum absoluten Superstar. Das ist ein richtig nettes Was-wäre-wenn-Szenario, was der Film auch konsequent bis zum Ende durchzieht. Man merkt aber nur, das ist ein Szenario, was halt kein Dream-Szenario im Endeffekt ist, sondern dann eher wirklich zur Schleppnummer wird. Die erste Hälfte finde ich ganz toll, gute Ideen. Aber irgendwann geben dem Film wirklich die Luft aus. Also dem fehlen dann einfach an neuen Ideen. Und ja, sag ich mal, tobt sich ein bisschen zu sehr an den reinen Male-Sex-Fantasien aus, die sowas dann auch auch mit sich bringt, zum Beispiel. Also ich,
ja, also diese eine Szene, die du, glaube ich, meinst, die ist, ja, okay.
Ja, nee, es ist schon sehr viel. Das ist aber seine Gunst bei Frauen und dann auch bei seiner Ehefrau wieder versucht. Mhm. Also ich fand, es zieht sich ein bisschen viel das Sexthema durch den ganzen Film. Ansonsten kann man den schon gucken. Ich glaube, der wird anderen deutlich besser gefallen als mir. Also ab der Hälfte hat es mich wirklich einfach nur gelangweilt. Mhm. So, weil es so funktioniert. Klassischer Fall von gute Black Mirror-Folge, guter Kurzfilm, ja. Aber 100 Minuten.
Pff. Aber trotzdem bin ich sehr, habe ich sehr viel Bock darauf.
Ja, also Nicolas Cage ist auch echt gut. Er passt perfekt in diese Rolle. Das ist schon echt witzig. Er kann auch richtig geil overacten. Wenn dann so gegen Ende so ein paar Genre-Elemente reinkommen, war ich auch so, oh geil, was geht denn jetzt ab? Da merkt man auch so diesen Ari Aster-Anstrich, sage ich mal. Es ist so ein bisschen wie Bose, Afraid, unberechenbar, was kann dir passieren, aber man merkt halt doch am Ende, es ist halt nicht Ari Aster. Und das ist halt schon wieder ein bisschen schade.
Ja. Okay, also falls ihr euch wundert, jetzt im Hintergrund, also ihr hört es vielleicht nachher auch, mein Nachbar hört ganz weirde Musik, es hört sich an wie so eine Mischung aus Weihnachtsmusik und bei Zelda auf dem Nintendo zu lang in irgendeiner Höhle irgendein Artefakt-Suchmusik. Keine Ahnung, was mit dem wieder los ist, oder?
Ja, ein bisschen. Komische
Georgel, ey. Aber ja, falls er das gerade live macht, dann krasse Keyboard-Skills, also gutes Timing.
So, und jetzt, Dankeschön für diese Überleitung. Ey, Musik! Ah, deswegen. Genau. Dankeschön. Oh, sorry, zu spät geschnallt. Genau. Und wir hatten ja letztes Jahr eine ganz schlimme Elvis-Version. Und da dachte sich, Sofia Coppola wohl, das muss sie berichtigen.
Der Film hat ganz viel Unheil über mich gebracht.
Ja, nicht nur über dich.
Also nicht nur der Film, also auch um den Film rum und das, die Sichtung des Films. Aber mehr sag ich dazu nicht, okay. Sonst overshare ich wieder.
Ja, okay.
Aber du weißt Bescheid, falls du das hier hörst.
Dankeschön.
Du Stalkerin, warum hörst du das überhaupt noch?
Okay. Jesus Christ. Wo bin ich denn nur reingeraten? Genau. Wir hatten ja schon in der London-Folge drüber gesprochen, Priscilla fühlt sich so ein bisschen an wie eine Berichtigung des ganzen Elvis-Mythos, dass das dieser große Star ist und wie wir auch immer die Debatte haben über Cancel Culture, wie weit darf ein Star gehen, wie weit nehmen wir dem jetzt Sachen weniger übel, die wir normalen Menschen übel nehmen würden. Befasst sich halt mit den Red Flags von Elvis sozusagen. Wir waren jetzt auf der Berlin-Premiere, Sofia Coppola war hier und ich hatte ja auch, glaube ich, in der London-Folge sogar darüber gesprochen, dass ich eine der Musikauswahl... Eine Songauswahl im Film, dankeschön. Etwas interessant fand mit dem Kontext, in dem wir ja sowas betrachten. Und das habe ich Sofia Coppola einfach selber gefragt, also hört da mal rein.
Holy shit, Sofia Coppola.
Hi, Selina with the Schauplatz Podcast. A lot of the conversation of this film has been around the fact that you weren't allowed to use Elvis's music. I think you worked marvelously around that challenge. I wanted to ask you in particular about the decision to use the Badlands theme song. Was this perhaps about, you know, also the toxicity of this relationship?
I love that film and I love that music, but we just were playing with different music and it really seemed to enhance and build the emotion of that moment. So it was really just the feeling of the music and also a little homage to a film I love. Mm.
And it obviously gained popularity due to Hans Zimmer's reiteration of that song for True Romance. And that also has a little nod to Elvis Presley because it opens.
Oh yeah, I didn't think of that, but there's... He's definitely throughout our culture.
Ganz großartiger Film ab 4. Januar im Kino. Und jetzt, große Überraschung, sogar im Zoopalast. Wir zeigen einen Arthouse-Film. Woo!
Und jetzt, wo diese Folge ausgestrahlt wird, am 1. oder 2.1., wir wissen es noch nicht ganz genau, ist der Film auch im Kolosseum gelaufen. Woo! Und ey, danke euch. Was für ein wunderschönes Abschiedsgeschenk. Sofia Coppola, einfach die Cousine von Nicolas Cage. Das wäre nämlich die Überleitung gewesen. Das wäre nämlich die Überleitung gewesen, aber hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Macht ohne mich mit eurem Podcast weiter, aber für solche Überleitungen müsst ihr euch dann jemand Neues redaktionell suchen. Edge-Badge.
So, machen wir jetzt mit den Top 10 weiter vom Jahr? Oder was?
Top 10? Das ist doch viel zu viel. Top. Da laberst du wirklich eine Stunde noch.
Top 10?
Ihr könnt eure Top 10 gerne aufsagen, aber...
Okay.
Auf wie viel gehen wir ein? Wie viel gibt's
doch? Sagt doch einfach mal eure Top 10 und bei den ersten drei könnt ihr
so mehr ein paar dazu, okay, hast dazu
erzählen. Ich, wie gesagt, behalte mir das noch vor, weil ich noch ein, zwei Filme gucken möchte. Eigentlich, ach, tragisch, die ganze Aftersun-Geschichte mit letztem Jahr, die hätte halt sowas von in den Tops enden müssen. Und bei euch ist es auch weird, ihr habt ja sowas wie Poor Things schon gesehen oder den
Also man muss vielleicht wirklich dazu sagen.
Todd Haynes Film habt ihr ja gesehen.
Keine Dezember. Ahnung, Zone of du Interest. Nimmst mir eigentlich schon alles vorweg, das sind meine beiden Top 1. Zone also die teilen sich gerade den ersten Platz
bei mir. Ja, das ist halt, weil wir so seelenverwandt sind. Danke, danke, dass ihr mich verlasst.
Vier von meiner Top 10 sind tatsächlich auch noch nicht erschienen in diesem Jahr. Also gut zuhören, da kommt jetzt nämlich noch im nächsten Jahr gutes Zeug auf euch zu. Ich rate mal meine Top 10 ganz schnell runter. Platz 10, Anatomy of a Fall, haben wir auch hier schon drüber geredet. Bo's Afraid, den Film habe ich nicht umsonst viermal dieses Jahr gesehen, ist Platz 9.
Bestes erstes Drittel eines Films dieses Jahr für mich.
Ja, kann auch, verstehe ich. Ich mag lieber auch das zweite Drittel sehr. Das dritte Drittel finde ich auch am schwächsten, aber es ist immer noch ziemlich gut.
Das zweite.
Ja? Okay. Platz 8, jetzt wird Selina mich köpfen, May December, dass er nur Platz 8 geschafft hat, ein ganz fantastischer Film, haben wir auch schon ausführlich drüber geredet in der London-Folge, Poor Things ist dann Platz 7, Yorgos Lanthimos ganz großes Ding, also finde ich nochmal deutlich besser als The Favourite, weil The Favourite war alles so, boah, nett anzusehen, aber hä? Der hier ist hä? Der ist nett anzusehen, aber auch
Er hat auch
einiges bildgewaltiger aus, so der Trailer.
Er ist nicht mehr so viel massiver, ne? Du hast absolut recht, er hat ein höheres Budget. Aber was mich halt da imponiert, ist, dass er auch nicht wirklich mal nachhaut mit dem, dass er auch nicht nur kritisiert, sondern auch wirklich, ich will nicht sagen, eine Lösung anbietet, aber er geht in eine Richtung, wo halt auch wirklich ein Thema komplett rübergebracht wird.
Ja. Hier mal ganz kurz, beste Grüße an meinen Kumpel Julian Schäfer, der jede Folge hier hört und extrem hyped ist für Poor Things. Julian, wenn du das hörst, bitte schreib mir mal genau in dem Moment und dann schickt dir Eugen auch ein Bier zu.
Mal gucken. Ich enthalte mich dazu. Geh mal lieber direkt weiter zu Babylon. Danke für gar nichts, Deutschland, dass ich den 2023 in meine Topliste packen muss.
Doch, ich bedanke mich für die Premiere, die ich da. Das ist meine erste Premiere dieses Jahr.
Stimmt.
Danke nochmal, Paramount.
Also, Babylon, Platz 6. Absolut fantastischer Film. Fast schon in der Vergessenheit geraten, dass das auch noch dieses Jahr war. Es war ja ganz am Anfang im Januar. Platz 5. Dann haben wir noch Oppenheimer. Der bei mir wechselt. Habe ich auch dreimal gesehen dieses Jahr.
Ach du Scheiße, das ist ja ein Dritteltag fast.
Ihr seid jetzt einfach mal ruhig.
Es ist sogar ein halber Tag. Das kann ich mir rechnen, ich konnte noch nie rechnen, aber alter Schwede, ey, du spielst doch wie Nolan mit der Zeit irgendwie so. Gestern meinte so eine Arbeitskollegin von mir, wo ist Zeit? Und da habe ich auch gedacht, das ist...
In Oppenheimer findest du ganz viel Zeit, weil in Nolan, alles. Nolan ist die Zeit. Nein, ich finde diesen Film absolut fantastisch, wo ich beim ersten Mal noch dachte, was soll das Nolan, warum erzählst du schon wieder so kompliziert, dass man es nicht auf Anhieb checkt, wenn man sich nicht gut informiert hat und so weiter und so fort. Das gleiche Tenet-Gefühl, was irgendwie frustrierend ist. Und dann gucke ich diesen Film nochmal und denke, warte mal, da steckt da wirklich diesmal ein Konzept hinter. Bei Tenet war es einfach, okay, der Film setzt sich zusammen, man versteht was, aber es bringt nicht so viel, außer ein Gimmick. Hier ist es wirklich clever, wie ich finde, die Szenen zu spalten, zu fusionieren. Das ist wirklich auch die... Es wird uns direkt am Anfang des Films wird uns auch gesagt. Bleibt im Thema. Ich weiß nicht, doch.
Hast du was mit Barack Obama gemein?
Das war das Einzige, er hat da so ein Blatt vor sich liegen, da stand nur Spalten und Fusionieren drauf und jetzt hat er das abgehakt. Spaß.
Nee, Obama hatte den auch bei seinem Top des Jahres, deswegen.
Ja, ich glaube, ich bin auch nicht so ganz allein. So, ich finde den Film schon ziemlich gut. Cillian Murphy wird seinen Oscar auch bekommen, der macht das nämlich absolut fantastisch.
Ja, also Bradley Cooper hat keine Chance gegen
Wer Killian. Soll denn dagegen gewinnen dieses Jahr? Also Joaquin Phoenix schafft es weder Napoleon noch ein Bo's Afraid leider. Ja,
okay. Golden Globe hat eine Chance, weil da ist er für Komödie separat nominiert.
Ja,
aber nee, Oppenheimer, Cillian Murphy wird das schon machen, weil das war auch absolut fantastisch. Die Trinity-Sequenz ist die spannendste Szene dieses Jahrzehnts mit Abstand. Also diese Bombensequenz, da halte ich beim dritten Mal immer noch die Luft an, finde ich absolut spannend. Das kann der Docking-Szene in Interstellar absolutes Wasser reichen. Ja, toller Film. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Robert Downey Jr. auch so gut ist. Gefällt mir natürlich. Aber dass er dadurch Ryan Goslings Oscar in Gefahr bringt als Best Supporting Actor.
Ich bin immer noch Charles Melton.
Ja, okay. Aber ich
der doch, der hat jetzt alle vorherigen Awards abgeräumt.
Und was ich dazu sagen muss, ist, ich hätte nicht gedacht am Anfang des Jahres, dass ich zwei Filme, also erstmal, dass ich überhaupt zwei Filme sehen werde, wo Matthias Schweighöfer mitspielt, aber dass der schlechtere Film von Christopher Nolan sein wird, das ist schon mindblowing auf eine Art. Und das, obwohl in dem anderen Film Matze Schweighöfer den Saarländer gespielt hat.
Nicht umsonst auf Platz 149 von aller Zeiten bei Letterboxd war Oppenheimer, mein Platz 5. Platz 4 ist Hitman von Richard Linklater. Ein Film, den ihr euch alle hinter die Ohren schreiben müsst, denn es ist einfach mal die fucking beste Comedy des Jahres. Nein, nicht des Jahres, sondern seit 10 Jahren.
Wir haben zu diesem Zeitpunkt den anderen Glenn Powell-Film nicht gesehen, aber wenn jemand von der Marketingstrategie dazuhören sollte, sehr unwahrscheinlich, aber falls doch, packt den an Valentinstag rein. Ihr macht Geld damit.
Ja, stimmt. Hat immer noch keinen festen Kinostart in Deutschland.
Ne? Aber das wäre der perfekte Valentinstagsfilm. Ich sag euch, da ihr macht Geld. Es ist. Pff.
Ja, also Hitman ist wirklich sehr romantisch, sehr sexy, sehr witzig. Also, ihr habt den zweimal in London gesehen. Das ist wirklich, es ist der Crowdpleaser des Jahres für mich. So von den Crowdpleasern kommen wir zu den. Ja. Etwas härteren Stoffen, da kriegst du keine gute Überleitung hin zu Killers of the Flower Moon. So. Erstmal das, es wird schlimmer. Killers of the Flower Moon wurde, glaube ich, aber auch genug zugesagt, haben wir lange und breit in
London und Cannes
gesprochen. Genau, in beiden Folgen drüber gesprochen. Es ist ein absolut monumentales Meisterwerk. Ich finde es absolut fantastisch, was Martin Scorsese in diesem hohen Alter nochmal für ein Ding raushaut. Und jetzt, so, Kinostart Anfang Februar, richtig? Zone of Interest. Leute, hoffentlich im Kolosseum und im Zoopalast zu sehen, wäre absolut schön.
Das hoffe ich auch, ey.
Es ist ein absoluter Top-Film.
Aber ganz kurze Zwischenfrage, weil ich so uninformiert bin. Jonathan Glazer.
Ja.
Ist Mika Levy wieder Komponistin?
Ja.
Geil.
Der Score ist wieder von ihr, ist wieder sehr atmosphärisch. Es ist halt ein KZ-Film, beziehungsweise kein KZ-Film, es ist ein Film, der an einem KZ spielt und dort den ganz normalen Alltag einer deutschen Familie zeigt, von einem rein deutschen Cast, mit dem Kniff, dass es keine deutsche Produktion ist. Es ist eine britisch-polnische Produktion. Ich habe in keinem Film vorher die Deutschen so krass nachvollziehbar und mit einem so hohen Wiedererkennungswert abgebildet gesehen wie in diesem. Was umso erschreckender ist, dass es halt hier wir somit die schlimmsten der schlimmsten Nazis zu sehen bekommen. Was ein super ekelhaftes Gefühl bekommt. Aber glaubt mir, diese Oma zum Beispiel, die wird jeder in irgendeiner Form erlebt haben, wenn es nicht sogar in der eigenen Familie ist. Und es ist halt so, es wird gar nicht so viel antisemitisches Nazi-Zeug gelabert, aber es schwingt die ganze Zeit dabei. Sie leben ein normales deutsches Leben in diesem Umfeld. Und das ist so pervers, das ist so unangenehm.
Kurze Frage, wie straight ist der Film jetzt im Vergleich zu so einem Under the Skin?
Naja, straighter. Es ist,
ja, ja,
aber es ist also deutlich.
Würde man merken, wenn man den Film jetzt nur sehen würde, ohne zu wissen, wer die Regie geführt hat, könnte man sich dann denken, dass er der Regisseur war?
Ja, absolut. Ich erkenne da, er hat diesen, weißt du, dieses Feeling, dass dir Under the Skin so echt vorkommt mit diesen Szenen im Auto und einfach so, weil das einfach so manchmal so Alltag oder irgendwie so Normalität laufen lässt. In Under the Skin und dann so eine geisteskranke Scheiße dann zwischendurch wieder passiert. So. Geisteskrank, das wurde mich zurück, das meine ich in dem Zusammenhang nicht, aber einfach.
Scheiße bleibt drin, weil wir eh schon bei Abschaum
sind.
Bei ab 18 sind.
So, ja. Also, das und das ist hier auch der Fall. Also, ich finde, es gibt schon wieder Parallelen zu Under the Skin. Nur halt hier finde ich das alles nochmal deutlich wuchtiger und nahbarer. Und nicht so abstrakt. Und deswegen wirkt dieser Film für mich viel besser. Aber der Regiestil, finde ich, ist sehr ähnlich. Es wirkt einfach wie draufgelassen, ja.
Aber um nochmal auf deinen Konflikt hier zurückzukommen. Ach so, du willst, dass wir weitermachen. Es kann trotzdem die Situation übertragen werden auf so ziemlich jede Situation, wo halt was passiert und wo man sich einfach nur auf den Kopf greift. Warum leben die Leute ihr Leben ganz normal weiter, während sowas Unmenschliches passiert auf der Welt?
Ja. So, Platz 1, Across the Spider-Verse, Spider-Man, ist absolut auch nochmal in mir gewachsen, Wirklich, absoluter Top-Film. Ist mein Blockbuster-Herz hat hier höher denn je geschlagen. Ich war nach dem ersten Mal, nach der ersten Sichtung absolut überfordert, aber mittlerweile komme ich aus dem Schwärmen nicht mehr raus nach 3 Sichtungen. Könnt gerne auf unserem Schauplatz-Blog mal nachlesen, was ich dazu verfasst habe. Da habe ich das alles nochmal niedergeschrieben. Genau, absolut geiles Ding. Mein ganz persönlicher Platz 1.
Rest in Peace, vielleicht gibt es dir noch gar nicht mehr den Blog, wenn ihr das jetzt hört, Mitte 2024 oder sowas.
Ach, mal gucken, das kriegen wir vielleicht irgendwie noch hin, dass wir das alles archiviert kriegen.
So, meine Liste ist kurz, weil Eugen ja eh gerade schon wieder viel abgeklappert hat davon. Meine Top 10, Zone of Interest, 9, Infinity Pool. Oh.
Der ist nicht schlecht, aber auch nicht so toll.
Naja, also ich meine, ja, es sind mindestens 2 Sperma, nee, 3, kommen Poor Things Sperma vor. Also mindestens 2 Filme mit Sperma sind natürlich immer Top 10 drin. Bo is Afraid, kommt da Sperma vor?
Da kommt Boden genug vor. Pimmel-Content vor, okay, also Boden. Da muss jetzt nicht auch noch irgendwas fließen, sorry, okay. Selina.
Alles klar. Babylon, wieder bei Körperflüssigkeiten und ta-da-da-da-da, die große Sperma, der große Sperma-Abräumer des Jahres, Saltburn. Könnt ihr mittlerweile auch schon auf Prime gucken?
Hast du schon so eine Letterboxd-Sperma-Filmliste irgendwie
gemacht? Ich will eine Dissertation drüber schreiben, sehr gerne.
So mit eine... Crazy, aber ja. Bitte auch.
Was?
Crazy, Robert Stadlober.
Ja, natürlich, Keks.
Keks, ja. Keks-Piep. Wir können sagen, wir sind schon bei der Ab-18-Variante, aber nein, ich darf nicht vergessen, ich bin Theaterleitungsassistent. Und Theaterleitungsassistenten dürfen das Wort Kekswichsen nicht in den Mund nehmen.
In den Mund vor allem. So, Perfect Days, auch heute schon drüber geredet. Danach, Top 4. Past Lives. Wirklich, hast du den geguckt?
Ja, natürlich. Der wird in meinen
Top 10. Ne?
Platz 1 wird was anderes
sein. Okay, wir bleiben gespannt.
Platz 1 wird noch ein Film, der noch krasser in die Magengrube geht, wo man noch mehr Tränen verliert. Okay. Aber auf eine andere Art berührt wird. Ja.
Platz 3, Killers of the Flower Moon.
Oder vielleicht doch The Five Devils, weil Adele Exarchopoulos so
guck mal, Mongibut von Quentin Dupieux.
Nee, guck doch von Justine Triet den, ich weiß es gar nicht, wie heißt, mit Sandra Hüller und Adele Exarchopoulos. Nee. Sibyl, ja, hast du recht.
Ja, gibt's bei Mubi.
Genau. So, genau. Wie gesagt, Platz 3, Killers of the Flower Moon und Platz 1 teilen sich May December und Poor Things.
Ja, schön.
Das ist aber, das geht nicht. Die dürfen sich das nicht teilen.
Die dürfen sich das teilen und ich habe über beide Filme schon in mehreren Folgen hier ausführlich drüber gesprochen.
Wenn es jetzt 100, also ein 100er Rating wäre, also 100%, wie viel Prozent würden dann beide kriegen? Nicht hier so Letterboxd nur 10 von 10 und
nein, jetzt musst nee, du argumentieren, hör mir
die
auf.
Können sich das nicht teilen.
Die können sich das ja wohl nein. teilen und das Unfaire ist halt, ich habe Poor Things nur 2-mal gesehen und May December eigentlich 4-mal?
Was ist mit euch los? Ich hätte gern einfach nur die Lebenszeit, wo ihr May December und Oppenheimer guckt, so am Ende von meinem Leben, kurz bevor ich sterbe, so auf dem Totenbett, kriege ich noch einmal die Bonuszeit von euch dann und kann einmal in der Zeit dann ungefähr 817 Mal Staplerfahrer Klaus gucken und dann in den Tod gehen.
Ja. Ach, ich weiß nicht.
Gut, dann machen wir mal eine kleine Überleitung zu euren schönsten Erlebnissen und den Highlights, die sich so ein bisschen auch neben und hinter der Leinwand abgespielt haben. Also ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen meine Schauplatz-Podcast-Highlights mit echten Menschen hier erzählen.
Bevor du anfängst, nur ganz kurz, ich möchte an die Berlinale-Folge erinnern, da habe ich ja meine kurze Anekdote zu Josh Hamilton erzählt. Der mich angesprochen hat bei seiner Premiere.
Sina, du hast den Wein nur geatmet. Der steht 2 Meter weit weg. Okay. Ich schneide hier wegen Lallerei. Ihr habt es auch nicht mitgekriegt, weil der Schnitt bestimmt gar nicht komplett hart war vor ungefähr 30 Sekunden.
Es sind Spiegelneuronen. Nee, also Entschuldigung. Berlinale-Folge, Josh Hamilton.
Genau,
der kommt im Maestro vor. Ich wollte einfach nur sagen, dass er im Maestro vorkommt. So, jetzt war es das.
So. Gut, also, was hier ganz schön war, und das ist jetzt nicht so wirklich in einer chronologischen Reihenfolge, natürlich wieder das The Room Screening, abhängen mit Greg, der eine sehr große Fresse hatte in Bezug auf Mario Kart und das da nicht so wirklich bestätigen konnte und diese ganze skurrile Situation mit Greg, mit unserem guten Brandon, also unser Elvis-Imitatoren-Buddy und mit meinem Kumpel Rinko auf dieser Couch hier zu sitzen und Praxis Dr. Hasenbein zu schauen. Das war sehr weird, auch an dem Abend davor einen Zoom-Call zu machen mit George Hardy, dem Zahnarzt aus Troll 2. Und mit Eva Habermann dabei an dem Abend noch und mit Alex, ihrem Freund. Und ohne jetzt ganz krass was anzuteasern, aber an diesem Abend ist ein kreatives Projekt entstanden, das ja irgendwann das Licht der... Ich glaube, es wird ein kürzerer Film, aber ja, das irgendwann erscheinen wird, das einen Ursprung in dieser Nacht hatte.
Das Licht der Vimeo.
Genau.
Der Vimeo.
Genau, wahrscheinlich. Aber ja, es wird irgendwas kommen, was in dieser Nacht entstanden ist, mit sehr krassen Leuten, die auch alle schon mal an einem anderen krassen Projekt beteiligt waren. Aber ja, mehr darf ich und kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Ja, dann hatten wir Liebeskind, die Serie, die bei Netflix extrem abgeräumt hat, dass da die beiden kreativen Köpfe dahinter ihr zugesagt haben. Das fand ich sehr, sehr lieb und nett. Ja, eine der besten Miniserien. Manche sagen, es wäre krass deutsch. Ich fand es gar nicht so deutsch und mich hat's gecatcht, muss ich sagen. Wer auf Natascha Campus steht, Spaß.
Hey!
Ach, fuck, sie ist ja aus Österreich. Nee, aber ja, wer sich interessiert für solche Crime Cases, sollte auf jeden Fall Liebeskind mal gucken. Dann für mich absolutes Highlight neben dem Lehrerzimmer, der beste deutsche Film, der nicht im Kino gekommen ist, Zwischen uns die Nacht. Der ist zwar auf Festivals gelaufen, aber hatte keinen offiziellen Kinostart. Das ist kein Fernsehspiel. Absolut faszinierender, toller Film, schöne Musik, endlich mal mit Kirmes als Hauptschauplatz eines Films. Total nette Leute dahinter. Ich habe nach der Sichtung des Films mehreren vom Cast und von der Regie geschrieben und alle haben einfach direkt geantwortet. Und ja, da haben wir auch eine Folge dazu gemacht oder die war noch in der Monats-Recap-Folge dabei. Zwischen uns die Nacht, schaut euch diesen Film an, vor allem wenn ihr Breakdancer gerne fahrt. Dann, ja, unsere Einreichung für den Grimme-Preis, Holy Spider. Also, was eigentlich nur damit angefangen hat, dass jemand im Zoopalast einen Teppich anstatt eines Posters aufhängen wollte und ich dann ins Gespräch gekommen bin mit dem guten Saul Bondi, der diesen Film produziert hat, dass daraus so eine wirklich sehr, sehr spannende Podcast-Folge entstanden ist. Da bin ich echt dankbar für meinen Job. Auch danach dann nochmal auf Sol zu treffen, der dann nochmal ein Screening hatte im Rahmen des Deutschen Filmpreises, das dann so von Lea van Acken moderiert wurde, wo ich mich eigentlich nur darum kümmern sollte, dass die Mikros okay sind und der Sol dann auf einmal ein Shoutout gemacht hat vor dem Publikum an mich und Lea van Acken dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen mich angesprochen hat und ich da so ja ein bisschen rot um die Wangen wurde. Das war auch ein schöner Moment in dem Jahr. Dann natürlich Sonne und Beton, das Sonne und Beton-Screening im Zoopalast, wo ich eine ganz kleine Intro-Speech halten durfte vor 800 Leuten, was mir so 2 Minuten vorher gesagt wurde, dass ich das mal kurz machen soll. Und danach auch das ganze Team zu treffen und mit David Nent was aufzunehmen, mit dem sehr, 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 sehr netten Fabian Gasmia, der danach mit Mads Mikkelsen noch einen Film gemacht hat. Wie hieß der?
Promised Land.
Genau, genau. Und mir das erzählt hat und ich dachte so, what the fuck? Also, aber jetzt nicht irgendwie so ein anderes Thomas Jensen-Ding. Und er so, ja doch, der hat das Drehbuch geschrieben.
Und dafür hat er auch den European Film Award dieses Jahr gewonnen.
Hammer, hammer. Und Fabian, einfach so total humble, netter Typ. Genauso ein Film-Nerd wie ihr beide oder ich, der einfach total für die Sache lebt und Herzblut hat und einfach, wo man sich direkt verbunden fühlt, wenn man mit ihm spricht. Und dann nicht zuletzt auch ja, mit Felix Lobrecht da so ein bisschen abzuhängen, ein paar Kippen zu rauchen und ins Gespräch zu kommen und zu merken, dass der sehr humble ist. Und das war auch jetzt retrospektiv, wenn man Gemischtes Hack auch hört, so einer der Momente, wo er so eine kleine Klinikpause hatte. Und doch ein faszinierender, netter, demütiger Typ ist, muss ich schon sagen. Dann hatten wir im Kolosseum das Ukrainian Film Festival mit 20 Days in Mariupol, was sehr bewegend war, auch In the Rear View, beides Filme, die für die beste Doku bei den Oscars ins Rennen gehen oder in der Shortlist dabei sind, auch den Regisseur von In the Rear View zu treffen, war sehr bewegend, ja, und beim Human Rights Film Festival den Lukas zu treffen, Lukas Zeltinger von Painting Dakar, der kreative Kopf dahinter, das war auch eine tolle Sache. Das war's eigentlich so. Also an mehr kann ich mich gerade nicht erinnern. Was ist bei euch so absurdes, schönes, memorable passiert in eurem Jahr neben und hinter der Leinwand?
Also für mich tatsächlich jetzt dieses Jahr herauszustellen, dass ich so viele wirklich Filmschaffende, die ich mein Leben lang verfolgt habe, jetzt endlich mal auch mal in Persona sehen konnte, sei es, man wurde zugewunken von Steven Spielberg, man erlebt einen Mic Drop von Quentin Tarantino, Ari Aster beim Q&A, Harrison Ford im Zoopalast.
Jennifer Lawrence, Phoebe Waller-Bridge habt ihr getroffen.
Jennifer Lawrence habe ich leider verpasst. Habe ich leider verpasst. Das ärgert mich natürlich insbesondere. Aber am schönsten war dann eigentlich so dieses Feeling, ich bin mit Fieber in London aufgewacht und so, fuck, jetzt ist Killers of the Flower Moon. So war das erste Mal auch eine absolute Fiebertraum für mich. Und ich wusste halt, danach ist der Screen Talk und ich habe keine Tickets für den Screen Talk, wo Martin Scorsese live interviewt werden wird. Und dann komme ich raus aus diesem Film, hatte mir vorher 3 von diesen Londoner absolut krassen Triple-Action-Pillen reingeschmissen. Danach war das Fieber auf jeden Fall weg, tatsächlich. Und sehe auf meinem Handy, yo, hast du Bock auf Tickets für Screen Talk? Martin Scorsese von Selina. Und ich so, das made my fucking year. Also das war so geil. Und dann sind wir dahin, saßen da in dieser VIP-Gästeliste von Apple zwischen hier BBC Radio 1 und Francesca Scorsese. Und da wurde angekündigt, so, und das Q&A wird moderiert von Edgar Wright. Oh, und der Name ist sogar im privaten Gespräch zwischen Selina und mir vorher gefallen. So, wer könnte das denn interviewen? Und das war echt so, also absolut Hate-Explode.
Das war ein Fiebertraum. Und dann hast du noch ein Foto, wo du mit Phoebe, oder bist du Phoebe-Traum quasi noch.
Aber da bin ich nur verschwommen drauf
zu sehen. Ist egal, ey. Ich würde töten dafür. Ich habe ja auch ein Bild, wo ich mit Steven Spielberg drauf bin und man mich so von hinten von der Seite sieht, aber ich hab's.
Ja, naja, und dann noch natürlich David Fincher, Emerald Fennell. Das war schon wirklich ein tolles Jahr.
Ja, mit dem haben wir leider nicht gesprochen, den haben wir nur von dem Balkon aus gesehen, aber ja.
So, und jetzt noch Selinas Highlights hinter und neben der Kamera, die sich wahrscheinlich sehr überschneiden mit Eugens.
Ja, ich gebe nochmal ganz kurz an, Martin Scorsese habe ich ja 2-mal dieses Jahr gesehen, im Februar wird es ein 3. Mal, also wenn da nicht ein bisschen Regie-Grandiosität auf mich abfärbt, dann kann ich mir selber auch nicht mehr helfen.
Oder umgekehrt.
Ach, laber nicht. Aber Francesca Scorsese war tatsächlich eins meiner Highlights, weil die Tochter, die ja für ihre TikToks mit ihrem Papa bekannt ist, mit der habe ich ganz kurz geredet. Genau, zur Berlinale, wie erwähnt, Josh Hamilton, Sydney Sweeney, auch ganz groß, finde ich. Also ich habe jetzt gerade Euphoria nochmal gerewatcht. Ich liebe die. Mir egal, was da ihre Eltern politisch für Kacke machen. Jacob Elordi hat sich, warum, den habe ich eigentlich getroffen, sorry. Aber ihre Nähe von Sydney Sweeney hat Jacob Elordi näher. Jacob Elordi gesehen. Genau. Also wenn ich meine Letterboxd-Statistik nicht manipuliert hätte, wäre das auch mein Number One Watched Person. Aber die Kissing Booth Filme waren mir dann doch zu doof, dass ich die logge. So sind es, glaube ich, nur offiziell 5 Filme, die ich mit ihm gesehen habe, aber es ist doch auch keine krumme Zahl. Das Chris Messina-Interview, das fand ich schon wirklich krass. Also das war ja das Erste, was ich mir auch selber erarbeitet habe für diesen Podcast. Also da hatte ich ja angefragt, und so bei Upcoming Season, habe ich ja schon mal erzählt, geht es ein bisschen anders zu. Bin ich auch wirklich krass beeindruckt, dass wir das bekommen haben, dass sich Black Rabbit PR da so für uns organisiert hat und eingestanden hat, dass wir da ein Interview bekommen. Und das war natürlich fantastisch. Ja, und die anderen Highlights sind ja schon in diesem Podcast drin. Sofia Coppola und bei der Priscilla-Premiere habe ich noch dir ein Abschiedsgeschenk mitgebracht. Für deine absurden Anekdoten haben wir auch Alexander Scheer kurz befragt, was denn seine absurdeste Kinoanekdote ist.
Iconic, ey. Ab geht's, Alex. Hier kommt Alex.
Oh, pack das rein. Magst du es an Anspieler reinpacken?
Und dann kriegen wir Ärger mit GEMA oder sowas, glaube ich.
Okay.
Okay, Alex Scheer.
Ganz kurz noch, wir vom Schauplatz-Podcast, wir sammeln immer die absurdesten Anekdoten. Was ist denn das Absurdeste, das Sie je in einem Kinosaal erlebt haben?
Das Absurdeste kann ich nicht sagen. Der lustigste Inside-Joke, den hatte ich in Bochum tatsächlich bei einer Vorstellung von Ghost Dog von Jim Jarmusch. Da kommt Forrest Whitaker aus einem Zoofachgeschäft, weil er Hafer für seine Tauben, er züchtet Tauben in dem Film, kauft und hat einen Sack mit Hafer auf der Schulter und kommt aus dieser Zoohandlung. Und es ist eine totale, und die Zoohandlung heißt Birdland. Ich habe sehr laut gelacht. Ich war der Einzige, der diese Anspielung verstanden hat. Wir waren aber auch nur zu fünft in diesem etwas größeren Kino. Und die Referenz ist, ein paar Jahre vorher hatte Forrest Whitaker in Clint Eastwoods Biografie über den Jazz-Saxophonisten Charlie Parker die Titelrolle gespielt. Und er hat bekanntlich sehr oft in Birdland gespielt. Und dann kam er aus diesem Zoo, aus dieser Zoohandlung raus, als Samurai. Und da stand Birdland. Ich habe sehr laut gelacht. Man muss es erlebt haben, wahrscheinlich. Okay, danke.
Dankeschön, schönen Abend.
Danke, Ghost Dog. Ich liebe Ghost Dog. Liebt ihr auch Ghost Dog?
Nicht gesehen.
Hast du auch Tauben auf dem Dach? Liebt ihr Tauben auf dem Dach?
Ich bin leider kein Kenner in diesem Fach.
In diesem Fach.
So, jetzt wird mich ja abgefragt. Wie viele Jim Jarmusch-Filme hast du gesehen?
Okay. Zwei. Ja,
was ist mit euch? Ich habe alle Jim Jarmusch-Filme gesehen, außer Limits of Control.
Fuck. Ja. Da hast du uns nicht genug Influence bis jetzt. Nein, doch, hier.
Guck über down mir, by law.
Über mir hängt wieder ein großes Damoklesschwert. Ja. Only now is left alive.
Musst du wieder den umdrehen.
Den habe ich dieses Jahr tatsächlich nachts habe ich durchs Fernsehen gesetzt. Das war wirklich so 2 Uhr. Und dann lief er auf einmal bei 3 Satz. Und da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Sehe ich hier Tilda Swinton.
Okay. Und danach kam so das Wetter für die Alpenregion. Dann hat Selina auch noch eingeschaltet. Und ich gucke, wie in Oberösterreich das Wetter ist. So. Und wie viel Schnee gefallen ist. Ey, ja, cool. Dann war's das für dieses Jahr und für immer.
Mal gucken.
Vielen Dank für alles. Ich hab euch lieb.
Danke fürs Jahr. Ja, wir haben wirklich ein paar echt schöne Folgen hier zusammen aufgenommen, auf die wir sehr stolz sind.
Ja, danke für die Möglichkeit, unsere Zungen hier. Scheiße, das funktioniert nicht.
Lallen zu lassen.
Genau.
Ja, ich bin mir geleitet. Ja, damit endet diese Schauplatz Universe SPU Phase. Eine neue Phase geht nächstes Jahr los. Es wird in diesem Universum auch vielleicht tendenziell eher dazu kommen, dass ein paar Sachen mehr im Real Life passieren, um die ich mich kümmere, wo ich so ein bisschen moderativ in Erscheinung treten werde, wenn alles nach Plan läuft, auch mit altbekannten Stimmen und auch Menschen, die jetzt hier in der Folge schon so ein bisschen erwähnt wurden und aus der ganzen Podcast-Bubble. Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten wird es vielleicht ein bisschen weniger Content geben, weil ich sehr viel arbeite, was sehr viel Spaß macht, eine tolle Herausforderung, die mir da angeboten wurde, das Kolosseum, das Traditionshaus als Theaterleitungsassistenz zu betreuen. Ja, ich danke euch sehr. Wollt ihr irgendwie eine Pizza oder Erdnussflips oder sowas?
Jetzt machen wir uns gemütlich.
Den privaten Teil über. Und jetzt müsst ihr 3 Stunden mit mir Langoliers gucken.
Okay.
Wusstet ihr das schon? 7 King-Expertin. Gut, ey, dann bleibt mir nichts, als euch noch einmal das Wort zu überlassen, bis ich meine Standard-Abmoderation mache. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Danke fürs Zuhören.
Und guckt May December. Haltet Ausschau.
Ja. Yeah.
Dann noch gute Reise, gute Fahrt, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.